Ja, danke Andreas für die Einleitung. Eigentlich könnte ich sofort loslegen mit dem Text. Ich fand aber super, was die Sabine eben am Anfang gesagt hat, vor dem Lobpreis, dass wir einen Perspektivwechsel, dass das manchmal wichtig ist, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und ich hoffe, und das ist mein Gebet, das ist unser Gebet als Gemeindeleitung, dass das, was wir hier jeden Sonntag machen, dass das, was wir hier die Woche über immer machen, dass das in Menschen einen Perspektivwechsel hervorruft. Und wir glauben, dass Gottes Wort wirklich lebendig ist. Wir glauben, dass Gottes Wort wirklich Kraft hat. Und wir glauben, dass Gottes Wort wirklich in jedem Menschen einen Perspektivwechsel hervorrufen kann. Und das wünsche ich mir für heute, dass dieser Text, der so super ist, über den ich mich richtig freue, dass der in uns einen Perspektivwechsel bewirkt und dass das Auswirkungen hat auf unser Leben. Und ich lese jetzt einfach mal einen Abschnitt vor, auf den ich mich konzentrieren möchte, weil dieses Kapitel wirklich ein bisschen lang ist. Wir lesen ein paar Verse aus diesem Kapitel und dann erzähle ich euch ein paar Gedanken dazu. Und zwar lesen wir Nehemia 12 und da die Verse 27 bis 43. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lest gerne in euren Bibeln mit. Ansonsten könnt ihr hier vorne mitverfolgen oder ihr lehnt euch einfach zurück und lasst die Geschichte auf euch wirken. Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten, mit Freuden und mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und es versammelten sich die Sänger aus der Gegend um Jerusalem und von den Gehöften der Netophatita und von Bet Gilgal und von den Fluren um Geba und Bet Asmavet. Denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her Gehöfte gebaut. Und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer. Und ich, also das schreibt jetzt der Nehemia, ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten, oben auf der Mauer, zum Misttor hin, und hinter ihnen her gingen Hoshaja und die Hälfte der Oberen von Juda und Asaja, Esra, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaja und Jeremia. Und einige der Priester mit Trompeten, nämlich Sechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemajas, des Sohnes Matanias, des Sohnes Michas, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs. Und seine Brüder Shemaja, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma'i, Nethaniel, Judah und Hanani mit Seitenspielen Davids, des Mannes Gottes. Esra aber, der Schriftgelehrte, ging vor ihnen her. Und sie zogen zum Quelltor hin und stiegen geradeaus die Stufen zur Stadt Davids hinauf, wo die Mauer oberhalb des Hauses Davids bis an das Wassertor im Osten verläuft. Der andere Dankchor ging zur Linken hin, und ich ging hinter ihm her, und die andere Hälfte der Oberen des Volkes oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturms bis zur breiten Mauer. Und dann kommen noch ein paar andere Namen, die finde ich alle ein bisschen schwierig auszusprechen. Die werde ich mal überspringen. Und dann heißt es weiter in Vers 43. Und es wurden an diesem Tag große Opfer dargebracht und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, sodass sich auch Frauen und Kinder freuten und man hörte die Freude Jerusalems schon von ferne. Als ich diesen Text so das erste Mal gelesen habe, da musste ich so ein bisschen an das denken, was letzte Woche hier passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da wurde Fasching gefeiert und da sind hier die Straße und bis zum Volksfestplatz sind die ganzen LKWs lang gefahren und da waren Leute, die haben gefeiert, die haben getanzt, die haben gesungen. Auf dem einen LKW, da lief Helene Fischer, auf dem zweiten war Metallica zu hören, irgendwie so ein Metal-Zeug und man hat es schon von Ferne gehört. Also die sind vom Festspielplatz hier irgendwie in die Stadt gefahren, haben dann eine Runde gedreht, sind dann wieder zurückgefahren und man hat sie schon von Weitem gehört. Und ich glaube, so ähnlich muss das auch gewesen sein bei dieser Einweihung Jerusalems. Ich weiß nicht, ob die Leute sich damals verkleidet haben. Ich würde sagen, die Kostüme, die damals vielleicht anhatten, die wären heute schon wieder richtig, richtig gut fürs Fasching feiern. Aber die haben nicht Fasching gefeiert damals, sondern die Leute in Jerusalem, die haben die Einweihung gefeiert, die Einweihung der Stadtmauer. Und wir haben uns ja in den letzten Wochen, das sind bestimmt schon 20 Wochen, mit denen wir uns hier mit diesem Nehemia-Buch beschäftigen, da haben wir das ja hautnah miterlebt und mitverfolgt, wie Gott diese Stadt Jerusalem wieder aufgebaut hat. Wie Gott angefangen hat, diesen Nehemia aus einem fernen Land zu holen und ihn berufen hat, Nehemia, bau meine Stadt wieder auf. Und dann haben wir gelesen, wie dieses Volk Israel, die da waren, ein Herz und eine Seele waren und mit angepackt haben, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und dann haben wir auch davon gehört und gelesen, dass viele aus diesen umliegenden Dörfern sich gegen diesen Mauerbau eigentlich gestellt haben. Die wollten nicht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber irgendwie hat Gott es doch hingekriegt und die Mauer, die wurde wieder aufgebaut. Und jetzt in unserer Geschichte, da wird gefeiert. Da wird die Einweihung gefeiert. Und Nehemia, der Partyplaner, der holt die ganzen Sänger, die ganzen Priester, die ganzen Leviten und all das Volk holt er wieder aus den ganzen umliegenden Dörfern, die sich da so angesiedelt haben, holt er wieder zusammen und sagt, heute wird gefeiert. Gott war treu, Gott war gut zu uns, Gott war gnädig. Und er hat uns in 52 Tagen geholfen, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und dann haben wir gelesen, dass Nehemia so ein paar Leute in zwei verschiedene Gruppen aufteilt. In zwei Dankchöre. Und diese Dankchöre, die steigen dann auf die Mauer. Und der eine geht links rum, der andere geht rechts rum. Und was die auf dieser Mauer tun, ist eigentlich Danke sagen. Diese Dankchöre, die steigen auf die Mauer und sagen, danke Gott, danke, dass du treu warst, als wir diesen Stein gesetzt haben. Danke, dass du treu warst, als wir diesen Stein gesetzt haben. Und Gott, weißt du noch, dieser Stein, der war heikel, der wäre mir fast auf den Fuß gefallen. Danke, dass nichts passiert ist. Danke, dass du gnädig warst und uns geholfen hast, diese Mauer wieder aufzubauen. Und dann kommen sie an irgendein Tor und sagen, danke Gott, danke, dass du uns geholfen hast, dieses Tor aufzubauen. Danke, dass wir uns nicht verrechnet haben. Und dann kommen die vielleicht an irgendeinen Tesafilm und sagen, danke Gott, dass wir damals schon Tesafilm hatten. Danke für diesen Stein. Und als wir diesen Stein gesetzt haben, da waren diese Chaoten, die uns das Leben schwer machen wollten. Danke, dass du uns bewahrt hast. Danke, Gott. Danke, Gott. Danke für diesen Turm. Danke für diesen Stein. Danke, dass du uns hier geholfen hast. Und so gehen sie auf dieser Stadtmauer lang und sagen Gott Danke. Und damit bringen sie zum Ausdruck, Herr, nicht wir waren es, nicht wir haben irgendetwas getan, sondern wir danken dir und loben deinen Namen, dass du uns geholfen hast, diese Mauer aufzubauen. Und weil wir dankbar sind, wollen wir dir diese Stadt weihen. Und das war damals üblich, dass man Städte geweiht hat, dass man Städte einem Gott geweiht hat. Das war überall in der Umgebung, war das so üblich. Da hat man Häuser geweiht, da hat man Städte geweiht, da hat man, weiß ich nicht, Hundehütten geweiht. Und was man damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, wir vertrauen uns diesem Gott an, der über dieser Stadt dann steht. Wir sind auf sein Wohlwollen angewiesen und deswegen weihen wir diese Städte ein. Und genau das ist das, was die Israeliten getan haben. Sie haben diese Stadt eingeweiht, haben Gott Danke gesagt für das, was er in den letzten 52 Tagen und in ihrem ganzen Leben schon getan hat. Und was mich dann an diesem Text so fasziniert hat, ist, dass dieser Dank, diese Anbetung, die aufsteigt zu Gott, nicht irgendwo in der Atmosphäre hängen bleibt oder verfliegt, sondern dass dieser Dank, diese Anbetung, die dieses Volk damals an diesem Tag zum Ausdruck gebracht hat, dass das schon von Weitem gehört wurde. Das lesen wir dann ja in dem Vers 43, da heißt es dann, und man hörte die Freude Jerusalems schon von Ferne. Also das, was Gott in dem Leben der Israeliten getan hat, hat Dank in ihrem Herzen hervorkommen lassen. Und diese Freude, dieser Dank, der war in der ganzen Umgebung sichtbar und hörbar. Und ich finde das so interessant, weil das ist schon immer der Plan Gottes gewesen. Gott hat schon immer mit diesem kleinen Volk Israel vorgehabt, dass die Menschen in ihrer Umgebung auf diesen guten und gnädigen Gott aufmerksam werden. Und das geht ganz am Anfang der Bibel schon los, wo es eigentlich noch gar nicht das Volk Israel gab. Da ist so ein Mann, der heißt Abraham, und aus diesem Abraham soll dann mal später dieses Volk Israel werden. Und zu diesem Abraham hat Gott schon damals gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Völker. Also das, was dann später mal das Volk Israel werden sollte, das sollte zum Segen für alle Völker werden. Und dann hat der eine oder andere schon mal gehört, dass das Volk Israel dann irgendwann mal in Gefangenschaft gekommen ist nach Ägypten. Und dann hat Gott dieses Volk aus Ägypten wieder rausgeholt, hat das gerettet und hat das über 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Und auch damit wollte Gott zum Ausdruck bringen und wollte zeigen, den anderen Völkern, den ganzen Menschen auf der ganzen Erde, ich bin ein gnädiger Gott, ich rette. Die Gefangenschaft, die kann noch so schwer sein, die Ketten, die können noch so dick und fest sein. Gott ist ein Gott, der befreit. Das wollte Gott schon damals mit dem Volk Israel zum Ausdruck bringen. Und wir könnten die ganze Bibel durchgehen. Wir würden immer wieder dorthin kommen, dass das Volk Israel ein Segen und ein Hinweis sein sollte auf Gott. Und selbst die Gebote, die Gott dem Volk Israel dann während dieser Wüstenwanderung gegeben hat, die sollten zeigen, dass Gott ein Gott ist, dem man sich nahen kann. Im fünften Buch Mose, da erklärt der Mose nämlich nochmal dem ganzen Volk Israel, warum die Gesetze eigentlich gegeben wurden. Da sagt er nämlich, an den Gesetzen, die ich euch gebe, da sollen die Menschen, die Völker um euch herum sehen, dass ich ein Gott bin, dem man sich nahen kann. Und dann wieder ein bisschen später sagt Gott zu Jesaja, das war ein Prophet, auch ein Israelit, da sagt er zu Jesaja, ich mache dich auch zum Licht für andere Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Also die ganze Bibel spricht davon, dass das Volk Israel ein Licht sein soll für die Völker, dass Israel hinweisen soll auf Gott. Und das haben wir dann auch während des Buches Nehemia haben wir das auch immer wieder gesehen, dass auch während des Mauerbaus schon die Völker aufmerksam wurden. Die wurden aufmerksam, als der ganze Spaß begann. Und da haben die gedacht, ach, das wird sowieso nichts. Und die mussten eingestehen, dass sie sich geirrt haben, weil Gott gnädig und treu war und mit dem Volk Israel gezeigt hat, dass er gnädig und treu ist. Und das, was Gott damals mit dem Volk Israel getan hat, das macht er heute mit seiner Gemeinde. Das macht er heute mit jedem Einzelnen von euch. Jeder von euch, der hier heute sitzt, der soll Gott groß machen. Der soll zeigen, dass Jesus in seinem Leben am Werk ist. Und das, was Jesus in eurem Leben tut, in deinem Leben tut, das wird deine Umgebung, die Menschen, die um dich herum leben, auf Jesus aufmerksam machen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den Anfang von unserer Predigtreihe zu Nehemia. Da haben wir diese Karten hier gehabt. Und wir haben uns mit Nehemia gemeinsam die Frage gestellt, wie geht's? Wie geht's uns persönlich? Wie geht's unserer Gemeinde? Wie geht's unserer Stadt? Wir haben uns die Frage gestellt, wo sind denn unsere Löcher und unsere Risse? Wo sind Dinge in unserem Leben, die Gott reparieren möchte, die Gott wiederherstellen möchte, wo Gott Heilung schenken möchte? Und ich weiß nicht, ob ihr dem nachgegangen seid, ob ihr es vielleicht noch wisst, was das vor diesen 20 Wochen vielleicht war. Vielleicht sind auch mittlerweile schon andere Dinge irgendwie aufgebrochen, wo Gott in eurem Leben am Wirken ist. Aber ich glaube, dass Gott in jedem von euch am Werk ist und dass all das, was Jesus in eurem Leben tut, Auswirkungen hat auf eure Umgebung und dass eure Umgebung durch das, was Jesus in eurem Leben tut, auf ihn aufmerksam wird. Und ich finde es so ermutigend und wir beobachten uns ja gegenseitig und ich beobachte euch natürlich auch und ich finde es schön, dass Gott in eurem Leben am Werk ist und man sieht es. Man sieht es, dass er bei euch am Werk ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber Jesus ist am Werk. Und das, was er tut, das soll Auswirkungen haben. Und jetzt gibt's vielleicht auch manche unter euch, die sagen, ja, so kaputt ist doch mein Leben gar nicht. Ich habe doch gar nicht so viele Risse und so viele Löcher in meinem Leben. Wieso soll Jesus dann in meinem Leben arbeiten? Vielleicht wollte ja Jesus auch nicht an irgendwelche bestimmten Löcher und Risse in eurem Leben dranlassen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind miteinander, dann müssen wir uns, glaube ich, doch eingestehen, dass jeder von uns irgendwo Dinge in seinem Leben hat, die noch nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Dass wir alle in unserem Leben irgendwelche Löcher und Risse haben, die gestopft werden müssen, repariert werden müssen, beziehungsweise renoviert werden müssen. Und es spielt gar keine Rolle, wie groß diese Löcher sind, wie groß diese Risse sind, die in eurem Leben sind. Es spielt auch gar keine Rolle, ob die Mauer schon fertig ist in eurem Leben, so wie das damals bei dem Volk Israel war. Wir können Gott danken und wir können aufmerksam machen auf ihn, auch mit Teilerfolgen. Also wir feiern ja auch Richtfest. Wenn der Dachstuhl fertig ist, dann wird auch gefeiert. Das Haus ist noch nicht ganz fertig, aber es wird schon mal Richtfest gefeiert. Und so können auch wir, auch wenn wir noch nicht ganz komplett sind, wenn wir noch nicht ganz geheilt sind, wenn wir noch nicht ganz wiederhergestellt sind, können wir schon auf Gott aufmerksam machen. Und ich ertappe mich da auch manchmal, dass ich dann denke, ja, Simon, entspann dich mal. Du wirst doch sowieso nicht gesehen. Also die Leute, du bist zu Hause oder du, weiß ich nicht, du gehst spazieren, aber wo sehen dich denn Leute? Mal ganz ehrlich, ja, Jesus arbeitet in mir, alles gut, aber ich werde doch nicht gesehen. Ich werde doch nicht beobachtet. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr so durchs Leben geht? Ich werde gar nicht beobachtet. Im Prinzip spielt es gar keine Rolle, was ich mit meinem Leben so mache. Sieht ja keiner. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es ist eine Illusion. Ich glaube, dass wir alle beobachtet werden, egal wo wir sind. Egal, ob wir beim Einkaufen sind, egal, ob wir beim Arzt sind, egal, ob wir bei Besuch bei Nachbarn sind, wir werden beobachtet. Genauso wie wir alle Menschen beobachten, beobachten auch irgendwelche Menschen uns immer. Und deswegen wird dein Leben überall von Bedeutung sein. Und das, was Jesus in deinem Leben tut, das hat überall Bedeutung, weil du überall beobachtet wirst von jedem. Und ich finde das eigentlich auch ganz, ganz, ganz gut und ganz biblisch, weil Jesus, der hat es denn ja selber mal gesagt, ne? In einer seiner berühmten Predigten, in der Bergpredigt, da spricht er denn davon, dass wir Menschen Salz und Licht sein sollen. Und dann sagt er, also was bringt's denn irgendeiner Lampe, wenn sie unter den Scheffel gestellt wird? Dann wird sie keine Menschen irgendwie Licht bringen, wird sie keine Menschen irgendwie gut sein oder Wärme geben, ja? Also Licht ist dafür da, dass es gesehen wird. Und in dem Zusammenhang spricht er dann auch von so einer Stadt, der sagt auch, eine Stadt, die auf dem Berg ist, die wird gesehen. Die kannst du nicht verstecken, die wird gesehen und das ist in Ordnung, das ist gut. Also wir sollen Licht und wir sollen Salz sein. Das, was Jesus in uns tut, das soll sichtbar werden in dieser Welt. Und ich mache euch heute nochmal Mut, dass ihr euch da nochmal Gedanken drüber macht. Wo arbeitet Jesus in meinem Leben? Wo baut Jesus meine Lebensmauer wieder auf? Wo sind die Löcher und die Risse in meinem Leben? Und wo kann das, was Jesus in meinem Leben tut, in meiner Umgebung sichtbar werden, damit sie auf Jesus aufmerksam werden? Es geht nicht darum, dass die Leute mich sehen. Es geht nicht darum, dass die Leute sehen, ach, was ich denn für ein toller Typ bin. Darum geht's null. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird, dass Gott verherrlicht wird. Das haben die Israeliten damals gemacht, bei der Einweihung der Mauer, als sie draufgestiegen sind und gesagt haben, nicht wir. Nicht wir haben das hier alles hingekriegt, sondern du, Gott. Und genau das Gleiche soll mit unserem Leben sein. Es soll nicht auf uns hinweisen, es soll auf Gott hinweisen. Es soll Gott ehren. Und diese Melodie, die aus unserem Leben dann hervorkommt, so wie dieser Dankchor bei dem Volk Israel, das soll schon in ganzer Ferne gesehen werden. Vielleicht arbeitet Gott an eurem Charakter. Bei mir tut das auf jeden Fall. Und vielleicht ist das so ein Ort, wo Löcher und Risse noch sind, wo ihr, weiß nicht, vielleicht der ein oder andere reizbar ist oder unter Stresssituationen nicht ausstehbar. Und das beobachten natürlich auch eure Leute in eurer Umgebung, auf der Arbeit, in der Familie. Und wie wäre es, wenn Jesus diese Löcher und diesen Riss wiederherstellt und wieder heilt, wenn er da renoviert? Ich glaube, dann könnte nämlich das passieren, dass die Leute urplötzlich irgendwie fragen, ey, was ist denn mit dir los? Du warst irgendwie so reizbar und oft so unausstehbar. Und jetzt bist du so gelassen, so ruhig. Was ist passiert? Und dann könntet ihr auf die Mauer eures Lebens steigen, Gott loben und danken und sagen, nicht ich habe das in mir vollbracht, nicht ich habe mich ausstehbarer gemacht, sondern Jesus hat an mir gearbeitet. Jesus hat mich renoviert, Jesus hat Löcher in mir gestopft und das, was ihr seht, das ist nicht mein Verdienst, das ist Gottes Verdienst. Vielleicht arbeitet Gott auch an eurem Gottesbild. Und vielleicht seid ihr oder geht immer noch mit einem Gottesbild durch die Gegend, was nicht sehr der Wahrheit entspricht. Was andere Leute eher abschrecken lässt. Und vielleicht kann Gott euch ein neues Gottesbild schenken, kann das Loch und den Riss, der dort vielleicht ist, reparieren und kann dadurch auf ihn aufmerksam machen. Und dann kann es passieren, dass ihr Leute treffen werdet in eurer Umgebung, in eurer Nachbarschaft, die dann sagen, also wow, so ein Gott habe ich ja noch nie kennengelernt. Also das, was du mir da erzählst von diesem Gott, das will ich auch. Vielleicht arbeitet Gott auch in eurer Ehe. Und vielleicht möchte Gott, dass eure Ehe in eurer Umgebung auf ihn aufmerksam macht, wird. Und da geht es nicht darum, die perfekte Ehe nach außen zu zeigen. Wir sind perfekt und wenn keiner zusieht, dann es geht alles drunter und drüber. Darum geht's gar nicht. Aber ihr wisst alle, dass wir in Zeiten leben, wo viele Menschen nicht mehr diese Einheit zwischen Mann und Frau irgendwie ernst nehmen oder auch gar nicht den Sinn da so richtig hinter verstehen. Aber Jesus, der kann eure Ehe gebrauchen, um in eurer Umgebung auf ihn aufmerksam zu machen. Und dann wart ihr vielleicht bei Besuch bei euren Nachbarn und dann geht ihr nach Hause und die Nachbarn, die sagen, also diese Beziehung, die haben, die möchte ich auch. Hast du gesehen, wie sie ihn angeschaut hat, wie er sie angeschaut hat? Das will ich auch. Und so kann das, was Jesus in eurem Leben tut, auf ihn aufmerksam machen. Wir werden beobachtet, das ist gut. Und wir können dadurch, dass Menschen uns beobachten und dass Menschen sehen, was Jesus in unserem Leben tut, auf ihn aufmerksam machen, auf Jesus selbst. Und das kann im ganz Kleinen passieren. Melanie und mir ist das erst letzte Woche so gegangen. Ich habe sie von der Arbeit abgeholt. Ich nutze das dann immer, um mal rauszukommen, einen kleinen Spaziergang zu machen. Und dann sind wir händchenhaltend nach Hause gegangen. Und dann sind wir so auf der Ziellinie. Wir sehen schon die große Antenne, das schönste Haus in der ganzen Straße. Und auf einmal sehen wir schon, da ist so ein älteres Ehepaar. Und die waren schon wirklich alt. Die haben da fast geparkt auf dem Bürgersteig und wir setzen so zum Überholen an und grüßen dann ganz freundlich, hallo, schönen guten Tag und wollten dann eigentlich irgendwie weitergehen, aber irgendwie haben die uns dann gesehen und hat der Mann gesagt, komm, wir lassen mal das verliebte Paar hier vorbei und dann sind wir halt stehen geblieben und sind mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann haben die uns gesagt, dass die, weiß ich nicht, gefühlte 100 Jahre verheiratet waren und dann haben wir gesagt, ey, das finden wir so super. Sie sind ein Vorbild für die Menschen, die Ehe gar nicht mehr, die gar nicht mehr wissen, was Ehe ist. Und dann haben wir denen erzählt, wir sind auch verheiratet und haben zwar bis 100 Jahre Ehe noch ein paar Jahre vor uns, aber Melanie hat gesagt, es ist eine super Erfindung Gottes und wir freuen uns daran. Und dann hat diese Frau hat dann ganz verdutzt irgendwie geguckt. Ach, das ist ja schön, das sieht man ja heute gar nicht mehr, dass Menschen noch heiraten, das ist ja so schön. Und wir konnten mit denen so ein bisschen ins Gespräch kommen und das war einfach schön, ja. Also wir wurden beobachtet, wir haben die Leute beobachtet und das, was Gott in unserem Leben tut, in unserer Ehe, das kann Auswirkungen auf unsere Umgebung haben. Und so ist das bei euch allen. Ihr könnt durch die kleinen Dinge, die Jesus in eurem Leben tut, könnt ihr auf ihn aufmerksam machen. Vielleicht arbeitet Gott auch in euch als Single. Es gibt ja schon ein paar bei uns. Nach dem Gottesdienst vielleicht nicht mehr. Auf jeden Fall, wie wär's, wenn Gott in eurem Leben arbeitet und ihr so eine Sicherheit und so eine Zufriedenheit in eurem momentanen Status als Single ausstrahlt, dass andere Leute in eurer Umgebung, die schon Torschusspanik haben, denken, wieso ist der so ruhig? Entweder der hat irgendwen, von dem ich nichts weiß, oder der hat Frieden im Herzen über seine momentane Situation. Und vielleicht kommt ihr ins Gespräch und euer Bekannter, euer Nachbar, euer Freund, euer Arbeitskollege, der fragt euch, ey, du bist jetzt schon 35, du bist jetzt schon 40, du hast immer noch keine Frau, wieso bist du so gelassen? Willst du nicht heiraten oder was ist los mit dir? Und dann könntet ihr sagen, ja, ich bin zufrieden mit dem Status, den ich im Moment habe, weil Jesus mir den Frieden darüber gibt. Und zu seiner Zeit wird er mir die Person geben, die für mich dran ist, die für mich gut ist und für die ich gut sein kann. Es gibt so viele Sachen, wo Jesus in eurem Leben am Arbeiten ist und was Auswirkungen auf euer Leben haben kann. Und alles passiert aus einem Grund, damit der Chor derer, die Gott loben und anbeten, noch größer wird. Das ist das, was Paulus sagt. Jesus arbeitet in uns, damit der Dankeschor, der hier auf die Stufen geklettert ist, noch größer wird. Dass noch mehr Menschen dazukommen, die Gott danken. Und es ist gut, wenn mehr Menschen dazukommen. Denn desto mehr Menschen dazukommen, desto größer wird die Anbetung, wird der Lobpreis, den wir in den Himmel zu Gott schicken. Und ich habe mich dann so gefragt, ist das wirklich so wichtig, dass noch mehr Menschen dazukommen? Und dann habe ich an diese Geschichte gedacht, die wir gerade gelesen haben. Was wäre denn, wenn die Trompetenspieler nicht gekommen wären? Was wäre denn, wenn die Sänger nicht da gewesen wären? Was wäre denn, wenn das ganze Volk nicht zusammengekommen wäre und Gott gelobt hätte? Dann hätten das die Leute in der Umgebung auch nicht mitbekommen. Von fern hätten sie nicht gehört, was da in Jerusalem passiert ist. Sie hätten nicht mitbekommen, was Jesus in dem Leben der Israeliten getan hat. Es ist so wichtig, dass unser Dank sichtbar wird vor den Menschen. Dass das, was Jesus in unserem Leben tut, sichtbar wird vor den Menschen, damit noch viele Menschen mehr dazukommen. Vielleicht kann ich mir gut vorstellen, dass Leute heute hier sitzen und an Jesus glauben, weil irgendwer von euch vorgelebt hat, was Jesus in seinem Leben tut. Und vielleicht sitzen eure Kinder, eure Kleinkinder in 10, 15 Jahren hier, weil ihr ihnen vorlebt, was Jesus in eurem Leben tut. Und manche von euren Kindern sind wieder hier in der Gemeinde, weil manche Menschen ihnen vorleben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Also unterschätzt es nicht, was Jesus in eurem Leben tut und was das für Auswirkungen auf eure Umgebung haben kann. Und ich bin ein werdender Vater und ich flehe euch an. Zeigt meinem Kind, was Jesus in eurem Leben tut, damit auch mein Kind irgendwann mal hier im Gottesdienst sitzt. Das wünsche ich mir. Und ihr könnt dabei helfen. Genauso wie ich dabei helfen möchte und euch und euren Kindern zeigen möchte, was Jesus in meinem Leben tut. Denn Jesus ist lebendig und Jesus wirkt in unserem Leben. Und wir können Salz und wir können Licht sein in unserer Umwelt. Und es geht nicht darum, dass wir perfekt sind. Es geht nicht darum, dass wir das perfekte Christenleben ausstrahlen. Das gibt es nicht. Wir sind keine perfekten Leute. Wir fallen immer wieder. Mir rutschen immer wieder Sachen raus, die andere Menschen verletzen. Es tut mir leid, aber es rutscht mir immer wieder raus. Ich tue immer wieder Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das ist ja gerade das, was so schön ist. Wir haben da jemanden, der in uns wirkt, der das für uns bereinigen kann. Das ist die große Stärke, die Jesus uns bereitet. Wir können um Vergebung bitten, wir können Vergebung aussprechen, wir können entlastet sein. Und das muss unsere Umwelt sehen. Die müssen nicht sehen und die sollen auch nicht sehen, dass sich hier am Hohenzollern Ring irgendwelche Leute treffen, die perfekt sind. Das wäre Heuchelei, wenn das so sein würde. Und wir sind alles Menschen mit Fehlern, aber Jesus hilft uns, mit diesen Fehlern umzugehen. Und selbst das kann in unserer Umgebung auf ihn aufmerksam machen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich uns als Gemeinde, dass Jesus in uns lebt, in uns wirkt, unsere Löcher renoviert und wiederherstellt und wieder heilt und dass das, was er in unserem Leben tut, auf ihn aufmerksam macht. Nicht auf uns, nicht auf diese Gemeinde. Es ist auch egal, ob die Leute hier in diese Gemeinde gehen oder in andere Gemeinden. Spielt gar keine Rolle. Wir wollen Jesus groß machen und keinen anderen. Was machen wir damit? Was machen wir damit diese Woche? Ich habe für zwei Menschengruppen eine Idee. Für die, die Jesus noch nicht kennen. Macht euch Mut, euch weiter auf die Entdeckungsreise zu machen. Gebt nicht auf, bevor ihr diesen Jesus gefunden habt. Jesus möchte auch in deinem Leben wiederherstellen, möchte auch in deinem Leben reparieren und die Mauer aufbauen. Und komm nach dem Gottesdienst und rede mit einem Menschen deines Vertrauens, vielleicht mit dem du hier bist, oder komm auf mich zu. Mach's fest mit Jesus. Das ist das Beste, was dir im Leben nur passieren kann, mit diesem Jesus unterwegs zu sein und zu merken, wie er entlastet, zu merken, wie er die Löcher in deinem Leben repariert, wie er wiederherstellt, wie er Heilung schenkt. Und für die von euch, die schon mit Jesus unterwegs sind, mache ich euch nochmal Mut. Schaut nochmal in euer Leben, nehmt vielleicht nochmal diese Karte zur Hand und fragt euch, wo arbeitet Jesus in meinem Leben? Wo repariert er? Wo stellt er wieder her? Und wo kann das, was er tut, in meiner Umgebung auf ihn aufmerksam machen? Und ich komme dann immer ein bisschen ins Träumen und ins Schwärmen und stelle mir dann manchmal vor, wie das wäre, wenn wir, die wir hier sitzen, das so leben würden. Ey, was passieren würde, wenn wir in unserer Umwelt zeigen würden, dass Jesus in uns am Werk ist, dass wir nicht perfekt sind, aber dass Jesus uns renoviert und wiederherstellt und uns besser macht. Und wenn die Melodie, die unser Leben dann so ausstrahlt, in unserer Umgebung schon vom Weiten zu hören wäre, ich glaube, dann würden Menschen aufmerksam werden. Dann würden wir nicht überhört werden, dann würden wir nicht übersehen werden. Und dann würden Menschen ins Fragen kommen und die würden denken, ey, das, was ihr habt, das will ich auch. Und so würde der Chor derer, die Gott loben, immer größer werden. Und die Anbetung, die Gott zusteht, die wird immer größer werden, immer intensiver werden. Es würden mehr Trompeten dazukommen, es würden mehr Zimbeln dazukommen, es würden mehr Sänger dazukommen. Und wir könnten gemeinsam Gott an die Stelle stellen, an die er gehört, nämlich an die erste in unserem Leben. Lasst mich noch beten. Danke, Jesus, dass du lebendig bist, dass du in unserem Leben wirkst. Danke, dass du unsere Mauern wieder aufbaust, dass du reparierst und wiederherstellst und renovierst. Danke, dass du dafür gestorben bist, dass wir wiederhergestellt werden, dass wir mit dir in Beziehung leben können. Das hat dich so viel gekostet, Herr, danke dafür. Und Herr, ich wünsche mir, dass wir alle in unserem Leben auf dich aufmerksam machen, indem wir den Menschen einfach auch Anteil geben an unserem Leben und ihnen Anteil geben daran, wie du in unserem Leben wirkst, Herr. Wie du in unserer Schwäche wirkst, wie du in unserer Stärke wirkst, wie du in unserem Leben bist, Herr. Möchte ich bitten, dass da eine Melodie, ein Lied hervorklingt in dieser Stadt, in diesem Land, dass viele Menschen hören und sehen werden und auf dich aufmerksam werden. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, dass du diese Woche konkret redest und zeigst, wo du hin möchtest, wo du anpacken möchtest, wo du reparieren und wiederherstellen möchtest, Herr. Und zeig uns dann allen Situationen, wo unsere Umgebung das sehen muss, Herr, wo wir von Bedeutung sind. Ich danke dir, dass du das damals schon mit dem Volk Israel getan hast, dass du dort dich als gnädiger und barmherziger Gott dargestellt hast, Herr, der rettet und der Sicherheit schenkt, und dass du das Volk Israel gebraucht hast, um auf dich aufmerksam zu machen. Und so tu es bitte auch heute mit uns. Amen.